Alles klar, wir legen los mit den Fragen. Die stehen auch schon im Stud-IP. Müssen Sie sich jetzt keine Notizen machen?
Wenn Sie das nicht unbedingt möchten.
Welche Eigenschaften vom Ring Z, den wir schon kennen, lassen sich auf andere Ringe verallgemeinern? Okay, das heißt, wir wollen erstmal verstehen, was für schöne Eigenschaften hat denn der Ring der ganzen Zahlen eigentlich? Und dann können wir versuchen, diese Eigenschaften bei anderen Ringen zu finden. Aber es wird uns garantiert auch passieren, dass wir Ringe kennenlernen, die aus irgendwelchen Gründen für uns interessant sind, die aber nicht all die schönen Eigenschaften von Z haben. Deswegen wird es immer mal so Aufgaben geben oder auch Themen bei Workshops nach dem Motto, wie schrecklich kann so ein Ring eigentlich sein? Und wir werden überrascht sein, was da alles an komischen Dingen passiert. Dann ist die nächste Frage, wie man aus einem Ring einen Körper basteln kann. Falls es überhaupt geht, also was muss ein Ring mitbringen, damit man aus ihm einen Körper basteln kann? Um so Fragen zu klären wie, naja, normalerweise in einem Ring, da hat man nicht unbedingt ein Einselement. Wenn man eins hat, dann hat man so ein paar Elemente, die multiplikativ invertierbar sind. Aber es müssen ja längst nicht alle Ringelemente, noch nicht mal alle, die von 0 verschieden sind, multiplikativ invertierbar sein. Denken Sie wieder an Z. Aber aus Z kann man einen Körper basteln, nämlich den Körper der rationalen Zahlen. Kann man das irgendwie verallgemeinern? Was steckt da eigentlich dahinter? Und mit was für Ringen funktioniert es?
Dann ist die nächste Frage, was für andere Ringe noch schöne Eigenschaften haben, die denen der ganzen Zahlen ähnlich sind.
Der Ring der ganzen gaußschen Zahlen kam vorhin ja schon wundervoll personifiziert von Carlotta vor. Den werden wir sehr genau untersuchen. Das ist ein spannender Ring mit wirklich tollen Eigenschaften. Wir schauen uns auch Polynome und Nullstellen von Polynomen an. Ich bin sicher, dass Ihnen allen Beispiele einfallen für Polynome, sogar mit ganzzahligen Koeffizienten, richtig schön einfache Polynome, wo Sie aber in den ganzen Zahlen keine Nullstelle finden. Vielleicht auch in den rationalen Zahlen keine Nullstelle finden. Vielleicht auch in den reellen Zahlen keine Nullstelle finden. Die Frage ist dann immer, wie finden wir einen Zahlbereich, in dem das Polynom so viele Nullstellen hat, wie der Grad angibt, also so viele, wie wir maximal erwarten. Was steckt da an Theorie dahinter? Was müssen wir tun und warum interessieren uns solche Zahlbereiche eigentlich? Warum wollen wir eigentlich Nullstellen von Polynomen finden? Das werden wir hier kurz ansprechen und führt, wenn man das weiterdenkt und die Theorie entwickelt, zur Geburtsstunde der Gruppentheorie. Deswegen ist mir das Thema nah am Herzen. Wir wollen uns auch die Euphrantische Gleichung angucken. Kann man die irgendwie systematisch untersuchen? Vielleicht bestimmte Typen? Was braucht man dafür? Wie können wir testen, ob eine natürliche Zahl eine Primzahl ist oder nicht? Ja klar, man kann einfach so einen kleinen Algorithmus schreiben, der nach Teilern sucht. Das wird sehr schnell, sehr ineffizient. Nein, das möchte man nicht. Man braucht also irgendeine intelligente Idee. Wir werden eine kleine intelligente, halbwegs intelligente Idee hier diskutieren und dann später in einem Zusatzkapitel nach den 10 Wochen nochmal eine etwas durchdachtere, komplexere Idee diskutieren. Und das ist ein tolles Thema, nicht nur für die Spezialvorlesung Zahlentheorie, falls Sie das Interesse haben, sondern auch für Seminarvorträge. Wenn Sie irgendwie das Gefühl haben, Sie würden gerne im Bereich Algebra oder Zahlentheorie einen Seminarvortrag halten später, dann kann da auch durchaus ein Primzahltest dabei sein. Da habe ich einige schöne Themen. Dann möchte ich auch gerne mit Ihnen diskutieren, was denn eigentlich das ist, was Primzahlen ausmacht. Was ist denn das Wesen einer Primzahl? Und finden wir Elemente mit ähnlichen Eigenschaften auch in anderen Ringen? Wenn wir da sowas finden, wie beschreibt man die Eigenschaft da? Kann man diese Elemente klassifizieren? Kann man die genau beschreiben? Kann man die leicht erkennen? Oder ist das schwierig? Tatsächlich haben Primzahlen mehrere Eigenschaften, die sie auf sich vereinen. Und in anderen Ringen, da haben möglicherweise nicht alle Elemente diese Eigenschaft gleichzeitig, sondern die fallen vielleicht auseinander. Was ist da eigentlich los? Das ist alles sehr spannend. Und ganz zum Schluss noch, als ein Beispiel von der diophantischen Gleichung, wenn man so will, welche natürlichen Zahlen kann man als Summe von 2 Quadraten schreiben? Das ist eine Frage, die man in der Straßenbahn allen Personen, die da so rumlaufen, stellen kann. Auf jeden Fall kann man sie in der Schule diskutieren, man kann sie aber mit Schulwissen nicht lösen. Man kann das Problem nicht lösen, man kann diese Frage nicht beantworten. Da werden wir also auf jeden Fall Spaß haben. Ja, dann legen wir los, oder? Wir haben ja angekündigt zu Beginn, dass wir erstmal ein bisschen wiederholen. Das erste Kapitel, das erste ganz große Kapitel heißt Grundlagen. Und wir beginnen damit, was wir über Gruppen wissen sollten. Ich sage wissen sollten, weil ich davon ausgehe, dass viele von Ihnen das wissen. Vielleicht ist ein bisschen was verschütt gegangen jetzt über die lange vorlesungsfreie Zeit. Oder weil es so lange her ist, dass wir das besprochen haben. Aber hier sitzen ja vielleicht auch Leute, die nicht bei mir lineare Algebra gehört haben. Und dann kann ich ja überhaupt nicht wissen, was sie schon an gruppentheoretischen Vorkenntnissen haben. Also bringen wir uns mal alle auf den gleichen Stand. Ab jetzt ist vielleicht die Option Fotos vom Tafelbild wichtig, wenn Sie das machen wollen. Ich fange an zu schreiben und ich bitte Sie, sich sofort zu bewegen, wenn das nicht gut lesbar ist und wenn ich irgendwas an der Beleuchtung machen soll. Ja, das hatte ich gedacht. Deswegen, dass ich die Fotografie habe. Aber für mich durchaus irgendwie witzig. So. Da sind Menschen. Da. Ganz neue Herausforderungen. Verzeihung, ich versuche es mit Humor zu nehmen. Ich weiß, dass Sie das vielleicht nicht alle witzig machen. Eigentlich ist es ja auch nichts anderes als Grund zur Freude. 130 Studis in der Algebra. Ich weiß nicht, ob das hier schon jemals gab. Das ist eigentlich unfassbar schön. So, was wir über Gruppen wissen sollten. Begründen Sie Ihren Daumen runter. Was soll ich tun? Abdeckung oder? Soll ich das noch ein bisschen runternehmen?
Ich guck mal.
Machen Sie mir mal irgendein Signal, wenn. So? Danke. Noch was? Okay. Wir wiederholen noch mal kurz, was eine Gruppe ist. Waren ja bei mir in der linearen Algebra und Sie wissen das alle. Was brauchen wir alles? 1, 2, 3 Leute, wunderbar. 4, gut, los geht's. Sie dürfen sich was aussuchen.
Ich würde 1 nehmen Kringel, der Punkt ist assoziiert.
Ist das 1? Ich dachte, das war
2.
2, okay. Kringel ist assoziativ. Ja, ich habe es jetzt Pünktchen genannt, weil es später vielleicht noch andere Verknüpfungen gibt, die anders heißen. Ist assoziativ. Auf G, alles klar. Dann dürfen Sie sich jetzt das nächste aussuchen.
G1, also es handelt sich dabei um eine Menge mit Verknüpfung.
Genau.
Das heißt, wenn man zwei Elemente aus der Menge verknüpft, landet man auch wieder in der Menge.
Ja, wunderbar, hätte ich nicht besser sagen können. Eine Menge mit Verknüpfung. Wenn man zwei Elemente aus G mit Punkt verknüpft, landet man wieder in G. In G2 steht schon, dass Assoziativgesetz gilt für Pünktchen auf G. Jetzt haben wir noch G3 und G4. Bitte schön.
Es existiert ein Element E zum Beispiel in G, was für alle Elemente aus G, also was mit allen Elementen aus G verknüpft, wieder das gleiche Element ist. Also es gibt ein neutrales Element.
Vielen Dank. Ich schaue mal, wie ich das hier in eine Zeile kriege. Ich nenne es mal E so wie Sie. Das gilt. Jetzt muss ich gucken, beides muss auf der richtigen Seite sein. Für alle E aus G ist verknüpft mit E gleich B. Und ich schreibe mal dahinter, weil Sie das direkt so schön mitgesagt haben, neutrales Element. Okay, dann haben wir jetzt noch, Moment, irgendwo waren wir mit. Ja, da ist jetzt noch G4.
Es gibt ein inverses Element, das heißt, für jedes G aus Groß G gibt es ein G hoch minus 1, sodass G Punkt G hoch minus 1 gleich das 1 Element ist.
Wunderbar, das Neutrale, was jetzt E heißt. Wunderbar, vielen Dank. Jetzt sind wir im dritten Semester, da darf ich auch mal ein bisschen hilflos sein. Was ist problematisch daran, wenn man sich G3 und G4 in folgender Weise merkt? Bei G3 merkt man sich, es gibt ein neutrales Element und bei G4 merkt man sich, es gibt ein inverses Element. Was ist problematisch an dieser Art, sich G3 und G4 zu merken? Oh, mehrere Leute, sehr gut. Ich guck auf Sie an. Das ist nicht so lustig. Und ich gucke auch Sie da hinten an. Aber die vorne sind momentan immer schneller. Ganz da hinten.
Ja, zu G3 gibt es genau ein Element für alle Elemente in dieser Gruppe.
Genau, das neutrale Element ist universal.
Genau, und bei G4 gibt es für jedes Element aus der Gruppe genau ein.
Genau so ist es. Das ist der Unterschied und das ist problematisch daran, wenn man da die gleiche Formulierung benutzt. Würde ich also nicht machen. Führt schnell zu Missverständnissen. Wollte jemand noch einen anderen problematischen Aspekt benennen? Okay, gut, haben wir. Sehr schön. Deswegen fange ich jetzt hier an mit für jedes. Für jedes G aus G existiert ein inverses Element. Ansonsten haben Sie alles genau richtig erklärt, das schreibe ich genauso hin, wie Sie es gesagt haben. Ein inverses Element bezeichnet mit E um minus 1. Und die Rechenregel, die dann gilt, ist G mal G um minus 1 gleich E, wobei E das neutrale Element aus G3 ist. Übrigens werde ich immer zwischendurch mal fragen und vor allem am Ende der Vorlesung, was Sie für Wünsche haben, denn Ihre Wünsche kommen natürlich in die erste Podcast-Folge in diesem Semester. Ja. Haha, danke, das ist eine sehr gute Frage. Bei den Gruppenaktionen, so wie ich sie hier hingeschrieben habe, fordere ich nur das in dieser Richtung und auch nur das in dieser Richtung. Und dann gehört zu den Dingen, die man später zeigt, das haben wir dann hier in Algebra auch gemacht, zu den Dingen, die man später zeigt, gehört das E, das gibt es nur einmal, es gibt nur ein neutrales Element und die Reihenfolge ist egal. Und hier zeigt man auch, zu jedem G gibt es genau ein inverses G und minus 1 und die Reihenfolge ist egal. Muss man extra zeigen, aber die Axiome formuliere ich immer so sparsam wie möglich. Danke für die Frage. So, guck ich mal nach oben. Da sehe ich keine Fragen. Gut. Wenn die Verknüpfung klar ist, dann sage ich einfach nur, G ist eine Gruppe. Und die Verknüpfung ist dann immer so ein Punkt. Wenn wir zum Beispiel über symmetrische Gruppen reden, dann schreibe ich da nicht unbedingt immer noch das Sternchen mit dazu, denn wir wissen alle, dass das Gruppen mit zyklischen Hintereinanderausführungen sind. Auch später, wenn wir über Ringe reden, da haben wir dann immer so Verknüpfungen Plus und Mal. Und mit Plus ist es eine Gruppe und mit Mal im Allgemeinen nicht. Und naja, wenn die Verknüpfungen klar sind, dann rede ich einfach nur über Gruppen, Ringe und so weiter. In dem Moment, wo es da Missverständnisse geben könnte, mache ich es explizit. Und bitte fragen Sie immer dann nach, wenn es Ihnen nicht automatisch klar ist. Was noch? Wann heißt eine Gruppe adelig oder kommutativ? Wer erinnert sich?
Ah. Wenn die Reihenfolge der Verknüpfung egal ist.
Wenn die Reihenfolge der Verknüpfung egal ist. Ich bin wieder pingelig. Sagen Sie es nochmal, noch ein bisschen genauer. Ich glaube, Ihre Idee ist genau richtig.
Wenn ich zwei Elemente A und B nehme, dass ich, wenn ich die Verknüpfung am selben Element lande, wie wenn ich B und A nehme.
Richtig. Bei der Verknüpfung spielt die Reihenfolge keine Rolle. Genau. Vielen Dank. Hier heißt adelig. Ich sehe mich tatsächlich hier oder auch da hinten mal so
schon feststellen. Die heißt asisch oder kommutativ. Genau, dann, wenn für alle, ich nehme mal ihre Bezeichnung, wenn für alle A und B aus G gilt, A mal B ist dasselbe wie B mal A. Wo haben wir denn in der linearen Algebra Gruppen gesehen, die kommutativ sind? Und wo haben wir Gruppen gesehen, die nicht kommutativ sind im Allgemeinen? Wer erinnert sich noch an Beispiele? Eins, wunderbar. Dann dürfen Sie anfangen.
Nicht kommutative waren zum Beispiel die Matrizenmultiplikation.
Ja, Matrizen bilden zwar mit der Multiplikation im Allgemeinen keine Gruppe, aber wenn man die invertierbar nimmt, dann bilden die eine Gruppe bei gleicher Größe. Und das ist eine, die im Allgemeinen nicht kommutativ ist. Völlig richtig. Danke für das Beispiel. So, wo haben wir abelsche Gruppen gesehen? Wo haben wir in der linearen Algebra abelsche Gruppen gesehen? Ganz viele. Ja?
Multiplikation der ganzen Zahlen oder der.
Die ganzen Zahlen sind mit der Multiplikation keine Gruppe. Danke. Das haben bestimmt noch mehr Leute gedacht. Danke, dass Sie das gesagt haben. Die ganzen Zahlen sind mit der Multiplikation keine Gruppe. Wo ist das Problem? Gehen Sie G1 bis G4 durch und sagen Sie mir, wo das Problem ist. Sie dürfen anfangen. Es gibt
keine invertierten Elemente.
Jedenfalls nicht für alles. Es gibt eins für 1, es gibt eins für minus 1 und dann ist Feierabend. Ja, genau. Also, Denkfehler, aber danke, dass Sie den hier mit uns gemeinsam gemacht haben. So, was noch? Was haben wir noch für Ideen? Nochmal? Die rationalen Zahlen. Mit was für einer Verknüpfung? Ist das eine Gruppe? Nicht für 0. Nochmal danke. Die rationalen Zahlen... Alle zusammen bilden mit der Multiplikation keine Gruppe, denn 0 hat keinen Inverses. Wenn man die 0 rausnimmt, dann bilden die eine Gruppe. Was wir zum Beispiel daher wissen, dass Q mit Plus und Mal ein Körper ist. Da gehört das dann ja mit dazu. Und Körper wären zum Beispiel ein Stichwort gewesen. In Körpern haben wir 2 abelsche Gruppen. Einmal alles mit Plus und dann alles ohne 0 mit Mal. Vektorräume. Die Vektoren bilden mit der Vektoraddition eine abelsche Gruppe. Wir haben ganz viele Beispiele für abelsche Gruppen. Was wollten Sie sagen?
Das ist gleich eine ganze Zahl mit Plus.
Genau, auch ein schönes Beispiel. Cool. Dann möchte ich noch kurz wiederholen, was eine Untergruppe ist. Eine Teilmenge U von G heißt Untergruppe von G. Und wir schreiben dann U kleiner gleich G, dieses kleiner gleich heißt Untergruppe, im Gegensatz zu den Teilmengezeichen. Und ich mache es immer ganz übertrieben deutlich. Wenn nicht, dann nachfragen. Genau dann. Ja, wann heißt U eine Untergruppe von G? Na dann, wenn man die Verknüpfung, die es auf G gibt, auf U einschränken kann und dann U mit dieser Einschränkung selber eine Gruppe ist. Das heißt, U muss abgeschlossen sein bei der Verknüpfung und die ganzen Gesetze müssen gelten. Das ist relativ nervig, das nachzurechnen, deswegen haben wir das wunderbare Untergruppenkriterium. Und es gibt nachher ein Lemma. Das Lemma hat so den Untertitel, wir wiederholen mal alles, was wir wissen und schreiben das hier auf, damit wir es zitieren können. Und da ist das Untergruppenkriterium mit dabei. Okay. Im Rest dieses kleinen Wiederholungsabschnitts soll jetzt immer G eine Gruppe bezeichnen mit Verknüpfung Punkt. Das schreibe ich jetzt nicht jedes Mal wieder als Voraussetzung hin. Keine Beweise hin, denn das sind alles Dinge, die haben wir dann in der Algebra besprochen, ausführlich und bewiesen.
Das ist nur eine Bestandsaufnahme, damit Sie das zitieren können und sich nicht immer auf die lineare Algebra beziehen müssen. Denn, mal ehrlich, die Nummern da und das alles, das haben wir ganz schnell vergessen. Dann haben Sie es wieder hier noch einmal kompakt. Der Gruppe ist eindeutig bestimmt. Es gibt wirklich nur eins und deswegen kriegt das auch eine entsprechende Bezeichnung. Der Multiplikation anguckt, die man da bekommt, da hatten wir auch ein neutrales Element, das haben wir 1 genannt, 1k. Und auch Inverse sind eindeutig. Zu jedem G aus G existiert genau ein inverses Element G hoch minus 1. G und dem neutralen Element, aber auch bei G und seinem Inversen. Das brauchen wir irgendwann später. Und ich schreibe es nochmal explizit hin. Für alle G aus G ist 1G mal G gleich G. Das ist also nicht die Reihenfolge von vorhin, sondern die andere, glaube ich. Und G hoch minus 1 mal G gleich 1. Die Reihenfolge ist ja egal. Dann, Moment. Dann geht es weiter mit den Kürzungsregeln. Oh ja, die sind wichtig. Da brauchen wir drei Elemente: A, B, C aus G. Drei Sachen kommen noch. Ist das da alles hin? Ja, das passt alles hin. Aus A mal B gleich A mal C folgt was? Wer weiß es noch? Wer kennt sich die Kürzungsregel? Kürzungsregel, Moment. Es melden sich Menschen. Ja. Genau. Beweis? Beweis? Noch nicht mal eine Zeile? Ja?
Von links mit dem inversen Element von A.
Genau, von links mit A minus 1 multiplizieren und dann umklammern, bla bla bla, Gruppeneigenschaften benutzen. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Und jetzt mache ich das Ganze noch andersrum. Aus, wie habe ich es gemacht? A mal C gleich B mal C. Jetzt dürfen Sie, Sie haben sich auch gerade gemeldet. Was folgt daraus? Genau, Beweis.
Ich multipliziere von rechts mit dem inversen von C.
Richtig, einfach von rechts mit C auf minus 1 multiplizieren. Gleiche Idee, wunderbar. Und wir sehen, dass man das Inverse von C braucht, um diesen Beweis zu machen. Später werden wir in manchen Ringen versuchen, auch Kürzungsregeln zu zeigen. Da haben wir im Allgemeinen keine Inversen, müssen uns also was anderes überlegen. Dann sehen wir auch, dass es in manchen Ringen funktioniert und in anderen nicht. In Gruppen geht es immer. Habe ich schon erwähnt, dass Gruppen großartig sind? So, jetzt kommt Teil E. Teil E ist die Helmut-Dioffke Regel. Die Regel beim Invertieren. Wir haben x und y als g. Mal gucken, wer sich daran erinnert. Was muss ich tun, wenn ich x und y zuerst verknüpfen und dann das Produkt invertieren will? Da haben Sie sich ganz schnell gemeldet, da sind Sie auch dran.
Das ist das gleiche wie y hoch minus 1 mal x hoch minus 1.
Richtig, ich muss die Reihenfolge umdrehen. Wer erklärt nochmal für die, die nicht bei uns in der Algebra waren, warum das Helmut-Jacke-Regel heißt? Oder, also Helmut-Jacke-Regel, aber bei uns intern ist das die Helmut-Jacke-Regel. Wer erklärt das?
Ja? Na, wie jetzt, wenn ich mir ein Hemd und Jacke anziehe, zuerst ziehe ich das Hemd an und dann die Jacke, aber umgedreht ziehe ich dann erst die Jacke und dann das Hemd wieder auf.
Genau, so kann man sich das wunderbar merken. Dankeschön. Jetzt kommt das Untergruppenkriterium. Das mache ich jetzt ganz kurz, denn in der Linien-Algebra war es ja ausführlich da. Um eine Untergruppe zu werden, muss eine Teilmenge von G erfüllen, dass das Einzelelement drin liegt, das neutrale Element 1G, und dass für alle Elemente A und B aus der Teilmenge gilt, dass A mal B hoch minus 1 in der Teilmenge liegt. Damit Sie die benutzen können. Gut, Teil G, das ist der letzte. Der Durchschnitt beliebig vieler Untergruppen von G, das dürfen auch überabzählbar viele sein, ist auch wieder eine Untergruppe von G. Zeigt man zum Beispiel mit dem Untergruppenkriterium ganz Okay. Wir haben Zeit. Wie geht's? Okay, Fragen bis hierher? Beschwerden, Anmerkungen, Wünsche?
Ja? Wenn Sie die Tafel abbrechen und nicht was finden, dann laden wir einfach nachher alle einmal hoch.
Ah, Sie machen Fotos.
Ich mache die Fotos alle einmal durch. Ich habe zum Beispiel bei der ersten Minute verpasst.
Oh, da hat jemand die erste.
Ah. Ja, dann laden wir uns einfach hoch.
Genau, gut, das heißt, ich muss jetzt daran denken, dass ich immer sage, Vorsicht, ich wische gleich die Tafel und dann einmal zur Seite hüpfen, Foto, damit Tafel wischen. Gut, und dann haben wir die. Und dann organisieren wir nachher, wie wir das zugänglich machen für alle. Damit dann die nicht so gut gucken können, auch die Tafelbilder haben. Danke, danke, danke. Einmal Solidaritätsklopfen für die Leute, die das machen. Gut, Beispiel. Wir hatten gerade schon einige Beispiele besprochen. Aus der Linien-Algebra kennen wir schon ganz viel. Zum Beispiel hatten wir Z mit Plus. Wir hatten die rationalen Zahlen ohne Null mit der Multiplikation. Wir hatten die invertierbaren Matrizen mit Matrizenmultiplikation. Das wäre sowas wie GLNK Sternchen. Okay, was für Untergruppen haben wir immer? Na, die ganze Gruppe ist immer eine Untergruppe von sich selber und die Untergruppe, die nur aus dem 1-Element besteht, die hat man auch immer. Es sind stets G und die Menge, die nur aus dem 1-Element besteht, Untergruppen von G. Die sind langweilig. Manchmal sind das sogar die einzigen Untergruppen, die man hat.
Ja. Dieses dritte Beispiel für Gruppen.
Ah, linear Algebra. Das sind die invertierbaren Matrizen der Größe m kreuz n über m Körper k.
Okay.
Danke. Sehr wichtig. Da Sie die meisten bei mir LA gehört haben, gehe ich immer davon aus, dass alle meine Notationen kennen. Wenn Sie eine Notation nicht kennen, bitte sofort beschweren. Oder wenn Sie sich nicht sicher sind, einfach nachfragen. Ja.
Beliebig viele bedeutet hier endlich viele oder?
Ich habe vorhin gesagt, es können sogar überabzählbar unendlich viele sein.
Überabzählbar.
Ja, also endlich viele, abzählbar unendlich viele, überabzählbar unendlich viele, geht alles, geht immer. Kann man immer mit dem Untergruppenkriterium beweisen, ist ganz einfach. Danke für die Fragen. Noch mehr? Ich stehe im Weg, noch mehr? Okay. Oh ja, haben wir bestimmt in der linearen Algebra auch gemacht. Die geraden Zahlen bilden eine Untergruppe der ganzen Zahlen mit Plus. 2 mal Z, das ist die Menge aller geraden Zahlen, das ist auch LA-Notation. Das ist eine Untergruppe von Z mit Plus. Wie können wir das sehen? Können Sie sich erinnern oder improvisieren? Oder Grillzirpgeräusche machen und dann sage ich gleich was dazu. Kann das jemand? Ich würde das gerne lernen. Ich wäre gerne in der Lage, Grillzirpgeräusche zu machen. Okay. Wir nehmen natürlich das Untergruppenkriterium, denn wir kennen die Menge Z mit Plus und 2Z, die Menge der geraden ganzen Zahlen, ist eine Teilmenge davon. Was ist denn das neutrale Element von Z mit Plus? Damit müssen wir anfangen, das muss ja drin liegen, sonst haben wir keine Chance. Ja. 0. Ist 0 hier drin? Ist 0 eine gerade Zahl? Ja. 0 ist 2 mal 0, alles klar. Jetzt müssen wir uns noch überlegen, dass wenn ich 2 gerade Zahlen nehme, dass dann deren Differenz auch gerade ist. Und dann habe ich das Untergruppenkriterium, das ich da draufwerfen kann. Okay. Untergruppenkriterium. Sind. Wie mache ich das? Wie schreibe ich A und B so, dass ich sehe, dass es gerade Zahlen sind? Eins, zwei, drei. Ich glaube, wir haben noch nicht gesprochen heute. Ja.
Zweimal N und zweimal N.
Zum Beispiel. Wenn ich da ändere ich die Buchstaben, damit man A und B noch sieht, aber genau die Idee nehme ich. Sein A0, B0 aus Z, so dass A gleich 2 mal A0 ist und B gleich 2 mal B0. Und jetzt machen wir die Rechnung. Was ist jetzt A minus B? Einmal kurz mitdenken bitte. Im Untergrundkriterium steht a mal b hoch minus 1. Aber das ist ja multiplikative Schreibweise. Wenn wir jetzt additive Schreibweise haben, dann schreibe ich das Inverse von b nicht mehr als b hoch minus 1, sondern als minus b, weil das natürlicher ist. Das mache ich immer so, auch bei Ringen oder so später. Wenn die Verknüpfung plus heißt, dann nehme ich die additive Schreibweise und das Inverse ist dann halt das additive Inverse, so wie Sie das auch aus Vektorräumen und so kennen. Und wenn die Verknüpfung aussieht wie eine Multiplikation, dann schreibe ich auch das Inverse, falls es das gibt, multiplikativ, also mit so einem minus 1. Das werde ich immer so machen. So, jetzt setzen wir ein. A war 2 mal A0, B war 2 mal B0, dann klammern wir die 2 einfach aus. Und jetzt müssen wir nur noch kurz feststellen, wo diese Zahl hier liegt. A0 und B0 waren aus Z. Die Differenz zweier ganzer Zahlen ist eine ganze Zahl, das ist wichtig, das müssen wir hier festhalten. Das liegt in Z. Deswegen liegt das Ganze hier in Zahl mal Z. Und damit haben wir gezeigt, dass das Untergruppenkriterium anwendbar ist und dass daher 2 mal Z wirklich eine Untergruppe ist. Gut. Irgendwas wollte ich bestimmt noch sagen. Achso, ja, ich wollte noch sagen, dass wir in den Übungen natürlich noch Beispiele dazu machen. Wir machen aber auch Unbeispiele. Genauso wichtig wie Gruppen zu sehen, ist es, Dinge zu sehen, die wie eine Gruppe aussehen, aber keine sind. Oder wo man auf den ersten Blick denkt, oh, wir hatten vorhin Z mit Multiplikation. Vielleicht mag man für eine Sekunde oder drei denken, ah, ist doch auch eine wunderschöne Gruppe. Nein, ist es nicht. Und je öfter Sie dieses Aha-Erlebnis haben, dass Sie etwas sehen, dass Sie etwas denken, was sich als falsch herausstellt, desto mehr lernen Sie. Gut, eine neue Definition kommt jetzt noch, und zwar das Erzeugnis. Da kommt noch was hin, ja. Das Erzeugnis haben Sie in Vektorräumen schon kennengelernt. Und in fast jeder Prüfung ist irgendwas dazu gekommen. Erzeugnis einer Menge von Vektoren. Durchschnitt über alle Teilräume, bla bla bla. Wir hatten aber auch eine anschauliche Definition oder wir hatten ein Lemma, was klärt, dass es dasselbe ist, nämlich die Menge aller Linearkombinationen, die man basteln kann mit Koeffizienten aus dem Körper K und Vektoren aus der Menge von Vektoren, über die wir das Erzeugnis bilden. Auch in Gruppen kann man ein Erzeugnis bilden, und zwar in folgender Weise. Sei M eine Teilmenge von G, das Erzeugnis von M in G ist definiert als, das sieht sogar genauso aus. Man macht die Erzeugnisklammern und man schreibt nichts dran. Es gibt jetzt ja keinen Vektorraum oder irgendwas oder keinen Körper, auf den wir uns beziehen müssen. Es ist einfach in der Gruppe. Solange wir immer nur innerhalb einer festen Gruppe arbeiten und es da keine Missverständnisse geben kann, schreibe ich hier nichts dran. Dann ist gemeint Erzeugnis der Menge M in der Gruppe G. Und was ist das? Na, analog zu Vektorräumen. Es ist einfach der Durchschnitt über alle Untergruppen H von G, die Menge M enthalten als Teilmenge. Und es gibt eine abkürzende Schreibweise für den Fall, dass M eine endliche Menge ist. Das kennen wir auch schon aus der linearen Algebra. Da haben wir zum Beispiel manchmal einfach so drei Vektoren hingeschrieben, dann hatten wir das Erzeugnis dieser drei Vektoren, V1, V2, V3. Wir haben nicht immer die Mengenklammern mitgeschleppt und das machen wir bei Gruppen ganz genauso. Ist also zum Beispiel M die Menge x1 bis xm. Dann kürzen wir das ab und schreiben Erzeugnis von x1 bis xn. Und dann meinen wir Erzeugnis der Menge, die x1 bis xn enthält. Aber die Mengenklammern lassen wir weg, damit da nicht immer so 1000 Klammern stehen. So, jetzt bin ich mit der Tafel fertig. Und ich würde die gerne wischen. Wir überlegen uns gleich analog zu Vektorräumen, dass das Erzeugnis einer Teilmenge immer eine Untergruppe ist. Was wir nicht beweisen, sondern was ich nur so ein bisschen mündlich erklären werde, das ist eine Analogie zu dieser Geschichte mit den Linearkombinationen. Man kann sich in der Sprache der Gruppen da was Ähnliches überlegen. Aber ganz ehrlich, das ist jetzt nur Wiederholung und es geht um so ein paar elementare Resultate, die wir die ganze Vorlesung durchbrauchen. Ich gehe nicht speziell auf Gruppen ein, nein, ich werde mich beherrschen und bremsen bis zum Ende der Vorlesung. Denn es ist so, dass die Leute, die auf Sekundarstufe Lehramt studieren, fast nichts über Gruppen wirklich explizit im Modulhandbuch stehen haben und auch nicht dazu im Staatsexamen geprüft werden. Deswegen schiebe ich diesen Teil ans Ende der Vorlesung. Weil diese Untergruppe eine Untergruppe ist, also eine Gruppe, das Inverse von dem kleinen m auch in dieser Untergruppe liegen. Und das ist ein Spezialfall von dem, was wir hier sagen. In dem Moment, wo eine Untergruppe die Menge m enthält, muss das Erzeugnis von m, und da liegen halt die Inversen von allem aus m drin und auch Produkte und sowas, das alles muss dann auch in der Untergruppe liegen. Das ist damit gemeint. Und was noch? Das beweisen wir nicht, aber ich möchte es sagen. Man kann sich das Erzeugnis von m vorstellen, hier ist die Analogie zu den Vektorräumen, man kann sich das vorstellen als Menge von allem, was man basteln kann aus den Elementen aus m, wenn man invertieren und die Verknüpfung in der Gruppe benutzt. Sagen wir mal, die Menge m besteht aus Elementen a, b, c, dann können Sie anfangen zu basteln, solange Sie Lust haben, a mal b hoch minus 1, a mal b Quadrat, a mal b mal c, a mal b mal c mal a mal b hoch minus 1 mal c mal a mal a hoch minus 1 mal b hoch minus 1 mal hm. So, dieses ganze Zeug können Sie basteln, das alles wird hier drin liegen und tatsächlich ist das Erzeugnis genau die Menge all dieser Bastelarbeiten. Gut, beweisen wir das, was da steht. Zunächst mal ist das Erzeugnis eine Untergruppe, weil es ein Durchschnitt von Untergruppen ist. Und wir haben vorhin geklärt, und das haben wir wiederholt, dass der Durchschnitt von Untergruppen immer eine Untergruppe ist. Das war Lemma 1.1 und es war Teil G. Jetzt der zweite Teil. Nehmen wir uns eine Untergruppe her, die M als Teilmenge enthält. Nennen wir die Untergruppe H. Sei H eine Untergruppe von G und sei M eine Teilmenge von H. Dann ist H eine Untergruppe von G, die M als Teilmenge enthält. Gucken wir nochmal in die Definition, falls wir es können. Im Zweifel im eigenen Heft. Das Erzeugnis von M ist der Durchschnitt über alle Untergruppen H von G, die M als Teilmenge enthalten. Unser konkret hergenommenes H da oben ist also eins von diesen Dingern, über die da geschnitten wird. Einverstanden? Der Durchschnitt über eine Zahl von über eine Familie von Objekten liegt aber ja laut Definition in jedem der beteiligten Objekte drin. Richtig? Gucken wir im Endlichen nochmal. Drei Mengen A, B, C. Der Durchschnitt A geschnitten B geschnitten C liegt in jeder der Mengen A, B, C drin. Dementsprechend liegt dieser Durchschnitt hier in jeder der beteiligten Untergruppen H, über die wir schneiden, drin. Das konkret hergenommene H da oben ist eins von diesen und deswegen liegt der Durchschnitt drin und deswegen liegt das Erzeugnis von M drin. Fertig. Ich schreibe das mal so ein bisschen blumig hin. Ich schreibe mal, H ist eine der an dem Durchschnitt Erzeugnis von M beteiligten Untergruppen. So kann man sich das vorstellen. Genauso wie bei Vektorräumen das so war, dass man das Erzeugnis einer Menge von Vektoren sich vorstellen konnte als den kleinsten K-Teilraum, der diese Menge von Vektoren enthält. Das ist eine Parallele tatsächlich. Naja, vielleicht auch dazu noch ein Beispiel, das passt hier noch hin. Das hatten wir bestimmt in der Algebra auch. Was ist das Erzeugnis der leeren Menge? Das ist ja auch eine Teilmenge von G, das heißt, für die muss das Erzeugnis definiert sein. Haben wir so hingeschrieben. Was kommt denn da raus? Was passiert, wenn wir über alle Untergruppen schneiden, die die leere Menge enthalten? Haha, Sie dürfen.
Die Menge mit dem Einzelnen, dem Quadrat.
Können Sie erklären, warum?
Naja, alle Untergruppen von G enthalten mindestens das Einzelelement. Und das Einzelelement ist auch eine Untergruppe.
Genau, und das ist dann halt eine, die die leere Menge enthält, das Einzelelement aber nicht noch mehr, sozusagen die kleinste, und im Schnitt muss die vorkommen und dann muss es da drin liegen, also muss es die sein. Ja. Sehr gut, vielen Dank. Wer braucht die Erklärung nochmal? Ja, okay. Alle Untergruppen von G enthalten das Einzelelement. Das heißt, egal über was für eine Menge von Untergruppen ich schneide oder über was für eine Familie, da muss immer überall das Einzelelement drin sein. Das heißt, das Einzelelement überlebt auch in jedem Erzeugnis. Außerdem ist das Erzeugnis eine Untergruppe, muss also das Einzelelement enthalten. So, aber jetzt gibt es halt diese Untergruppe, die nur aus dem Einzelelement besteht, die enthält die leere Menge, muss also bei dieser Durchschnittbildung vorkommen für das Erzeugnis. Und das ist dann quasi eine untere und eine obere Schranke. Also ist das Erzeugnis genau das. Danke für die Rückfrage. Noch eine?
Ja, was ist, wenn H die Menge ist, die nur die 1 enthält und zum Beispiel mit mal verknüpft ist?
Dann ist das Erzeugnis die Menge H selber. Das gibt's auch. Wenn man das Erzeugnis bildet über eine Untergruppe, dann ist das Erzeugnis die Untergruppe selbst. Und das war sogar eins meiner nächsten Beispiele. Danke für die Frage. Warum ist das so? Nein, das Argument ist so ähnlich wie vorher. Alle Elemente, über die ich schneide, um das Erzeugnis von U zu bekommen, müssen U als Teilmenge enthalten. Gleichzeitig ist U aber selbst eine Untergruppe, die U als Teilmenge hat. Das heißt, es kommt beim Schnitt vor und dann ist es wieder eine obere und eine untere Schranke. Was noch? Oh ja, wir hatten doch vorhin diese schöne Untergruppe von Z mit Plus, die Menge der geraden ganzen Zahlen. Die kann man als Erzeugnis schreiben. Wer sieht, wie man das als Erzeugnis schreiben kann? Wer sieht das? Was für eine Zahl, was für Zahlen, was für Elemente muss ich nehmen und dann davon das Erzeugnis bilden, damit ich genau die Menge aller geraden ganzen Zahlen kriege? Okay. Nicht mal so eine halbe Meldung? Ah, doch, da ist eine Meldung. Gut, noch jemand? Einfach ausprobieren, was soll passieren. Im Zweifelsfall ist es halt falsch. Na und, dann haben wir alle was gelernt. Ja?
0 und 2.
Ich schreibe das mal hin als Arbeitsgrundlage und wir diskutieren drüber. 0 und 2. Okay, was kriegen wir, wenn wir die Untergruppen angucken, die das enthalten? Die enthalten dann alle 0. Okay, tun sie sowieso, sind ja Untergruppen von Z. Jetzt enthalten die auch alle die 2. Dann enthalten sie auch 4 und 6 und minus 2 und so weiter. Das heißt, alle geraden Zahlen liegen drin. Das passt schon mal. Man kann das so stehen lassen, das ist völlig richtig. Kann man es noch kleiner machen? Kann man noch was wegnehmen? Was wollten Sie?
Die 1 fehlt.
Ja, wenn man die 1 nimmt, dann kriegt man eine ungerade Zahl rein. Wenn man 1 mitnimmt, kriegt man zu viel. Andere Vorschläge?
Ja, gut. Die
0
kann man doch rausnehmen.
Genau. Richtig, 0 kann man rausnehmen. Muss man aber nicht. Man darf überflüssige Sachen hinschreiben, hat niemand verboten. Ich kann auch minus 4 mit reinnehmen. Stört auch nicht. Wenn ich minimale Erzeugnissysteme hinschreiben möchte, dann muss ich aufpassen, dass da nichts Überflüssiges ist. Und dann würde man sagen, okay, 0 kommt weg, die minus 4 kommt weg, die 2 behält man. Was ist, wenn ich 0 und 2 wegnehme und nur minus 4 behalte? Kriege ich dann die Menge aller geraden ganzen Zahlen? Oh, das ist spannend. Es gibt Leute, die nicken und welche, die den Kopf schütteln. Super. Erzählen Sie mir, warum.
Ja, nein, weil jetzt zum Beispiel 2 ist ja kein Vielfaches auf kein minus 4 plus minus 4 komme ich auf 0.
Genau. Wenn ich 4 oder minus 4 oder so Kram miteinander kombiniere, kriege ich die 2 nicht. Das ist Ihr Argument. Okay. Sie haben mit dem Kopf, Sie haben genickt. Warum glauben Sie, dass es geht?
Weil ich verwirrt war.
Weil Sie verwirrt waren. Das ist in Ordnung. Ich bin auch sehr oft verwirrt, das ist völlig klar. Gut, ich schreibe mal hin. Minimal würde man hinschreiben 2 oder minus 2. 4 funktioniert nicht, das Argument haben wir gerade gehört. 6 oder 8 oder minus 12 oder so funktionieren auch nicht, da fehlen uns immer Sachen. Die 2 muss auf jeden Fall dabei sein, aber man darf dann auch anderes Zeug mit dazu nehmen. Vorsicht, man darf nicht alles mit dazu nehmen. In dem Moment, wo ich eine ungerade Zahl mit da rein tue, geht's schief, dann kriege ich ganz Z und nicht mehr nur die geraden. Gut, ich könnte mir jetzt auch die Untergruppe aller durch 3 teilbaren ganzen Zahlen angucken. Ich glaube, das Schema ist inzwischen klar, wie ich das machen würde. Oder? Ja?
Ich habe noch mein Aufzeichnung von vor 2 Jahren und da hatten wir als Beispiel in Z und Plus ist das Erzeugnis von 3 gleich
das ist das, was ich gerade meinte, genau. Ich schreibe es mal mit dazu. Genau. Das Erzeugnis von 3, da bilde ich halt jetzt aus 3 alles, was ich additiv bilden kann. Also 3, minus 3, 0, 6, bla bla bla. Eine andere Schreibweise ist 3 mal Z. Und das ist gleichzeitig eine Untergruppe und, Sie wissen das jetzt schon, ein wunderschönes Hauptideal. Entschuldigung, Teaser für später. Ich bin hier fertig, das kann jetzt fotografiert werden. Darf ich unten schon wischen? Okay, dann wische ich da.
bilden die auch eine Untergruppe? Nur mal so, und wie müsste ich die erzeugen? Ja? Genau, das zentrale Element geht da flöten, 0 ist keine ungerade Zahl, das heißt, es funktioniert nicht. Und wenn ich versuche, mit ungeraden Zahlen was zu erzeugen, zum Beispiel bei 1 kriege ich einfach ganz Z raus, bei 3, 3 mal Z und so weiter. Danke. Okay. Gruppen, die nur von einem Element erzeugt werden, so wie hier oben, damit die 2 reicht, hier reicht die 3, solche Gruppen bekommen einen besonderen Namen. Die nennen wir zyklisch. Ich hoffe, dass, also da kommt gleich noch so ein Lemma, was über zyklische Gruppen und Ordnung von Elementen sagt. Und ich hoffe, dass ich mit diesem Lemma auch ein bisschen motivieren kann, warum das Wort zyklisch nicht so blöd ist, wie man vielleicht im ersten Moment denkt. Zyklisch erweckt jedenfalls bei mir die Assoziation, dass da Dinge so im Kreis laufen. Zyklisch. Also in einem Zyklus immer rundherum. Und so kann man sich das auch vorstellen. Ich sage da gleich noch was zu. Wo heißt zyklisch genau dann? Wenn ein U aus U existiert, dass man ganz U schreiben kann als Erzeugnis dieses einen kleinen Elements U. Und bei der Erzeugnisbildung ist egal, ob ich mich auf die Gruppe U oder auf die Gruppe G beziehe, denn wir sind in einer Untergruppe. Die Inversen sind das gleiche, das zentrale Element ist das gleiche, die Verknüpfung ist die gleiche. Okay. Man kann das noch verallgemeinern. Am Ende der Vorlesung gibt es dazu noch ein spezielles Resultat. Eine Gruppe heißt endlich erzeugt, wenn sie das Erzeugnis einer endlichen Menge von Elementen ist. Und wieder haben wir eine Parallele zur linearen Algebra. Man könnte sagen, ein Vektorraum ist über K endlich erzeugt, wenn die additive Gruppe endlich erzeugt ist, als Gruppe. Über K natürlich. Hat jemand für mich eine alternative Formulierung für die Definition von endlich erzeugt? Vielleicht eine, die näher dran ist an dem, was wir für Vektorräume gemacht haben, in der linearen Algebra? Vorschläge? Eine Untergruppe U von G heißt endlich erzeugt, genau dann, wenn es was gibt. Ja? Ja, wobei wir hier Erzeugnissystem nicht definiert haben bei Gruppen. Aber man kann das ja umformulieren. Man kann ja sagen, wenn es eine endliche Teilmenge gibt, m, derart, dass das Erzeugnis von m gleich u ist. Das ist dann eine andere Formulierung für das, was hier steht. Ja, genau. Dankeschön. Man kann für Gruppen Erzeugnissysteme definieren. Kein Problem. Machen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt nicht alles, was wir machen können. Eine Gruppe heißt endlich genau dann, wenn sie endlich viele Elemente hat. Genau wie Mengen endlich heißen, wenn sie endlich viele Elemente haben. Aber bei Gruppen sagt man nicht Mächtigkeit, man sagt Ordnung. Das hat sich einfach so eingebürgert. Die Mächtigkeit einer Gruppe, das kann man sagen, man wird aber vielleicht merkwürdig angeschaut. Man sagt Ordnung einer Gruppe. Thank you.
Striche, die sind so gemeint wie schon immer, nämlich als Mächtigkeit. Ansonsten heißt die Gruppe halt unendlich. Und vieles, was wir in dieser Vorlesung machen, bezieht sich auf endliche und unendliche Gruppen. Da mache ich keine Unterscheidung. Falls Sie irgendwann mal Lust haben, bei mir eine Gruppentheorie-Vorlesung zu hören, das ist ein großer Spaß und da arbeiten wir nur mit endlichen Gruppen. Aber es gibt andere Vorlesungen, wo unendliche Gruppen vorkommen. Falls Sie es spannend finden, da gibt es schöne Dinge, die man machen kann. Okay, auch hier nochmal ein Beispiel. Guck mal, ob das da hinpasst. Okay. Nehmen wir die Menge, die aus 1 und minus 1 besteht, in den ganzen Zahlen, so wie wir es kennen, aber jetzt mit der Multiplikation. Erstmal gucken wir, ob das eine Gruppe ist. Abgeschlossen, ja. Assoziativ gesetzt, klar. Neutrales Element ist 1. Das ist für sich selber und wer ist das auch? Fertig. Ist das eine endliche oder eine unendliche Gruppe? Ja, ich unterfordere Sie. Endlich oder unendlich, was ist die Ordnung? Ja.
Endlich.
Endlich von Ordnung?
Nein.
Ja, danke schön. Endliche Gruppe. Der Ordnung 2. Wunderbar. Was noch? Achso, ist die zyklisch? Also wenn man endlich ist, ist man automatisch auch endlich erzeugt. Aber ist die vielleicht sogar zyklisch, diese Gruppe? Können Sie die mit einem Element erzeugen?
Ja, man kann ja minus 1 einfach nehmen und bei minus 1 mal minus 1 ist ja 1.
Ja, genau so ist es. Dankeschön. Hier muss man jetzt irgendwie den Kontext haben bei diesem Erzeugnis. Da muss man wissen, dass das Erzeugnis sich auf diese Gruppe bezieht. Vor allem muss man wissen, dass die Multiplikation gemeint ist. Denn wenn man das mit Addition liest, kommt die ganze Menge der ganzen Zahlen raus. Und das ist hier nicht gemeint. Ich schreibe mal Kontext. Okay, wunderbare zyklische Gruppe. Ganz klein und niedlich. Dann haben wir vorhin schon eine unendliche zyklische Gruppe gesehen. 2 mal Z ist auch zyklisch, denn man kann es ja schreiben als Erzeugnis von 2. Das hatten wir vorhin. Und das ist eine unendliche Gruppe. Was noch? Die symmetrische Gruppe S3. Symmetrische Gruppen brauchen wir später auch wieder. Wie groß ist die nochmal? Welche Ordnung hat die? Symmetrische Gruppe S3. Einmal kurz erinnern, was es war. Bitte, und dann mir sagen, wie viele Elemente diese Gruppe hat. Sie dürfen nachdenken, Sie dürfen das nachrechnen, das ist völlig okay. Ah, Moment, schüchterne Meldung. Ich will den schüchternen Meldungen eine Chance geben. Da kann ich nicht gut sehen, da müssen Sie sich deutlich melden, sonst kann ich nichts erkennen. Ich sehe da nur so Schatten gegen die Sonne. Das sieht nicht nach Meldung aus. Da hinten. Sie dürfen.
Ich werde meinen, das ist dreifach also 6.
Richtig, genau. Die ist 3 mal Ordnung 6. Dankeschön. Ist also auch eine endliche Gruppe. Die ist nicht zyklisch. Da kann man sich irgendeine Permutation rausgreifen, egal welche. Man kann das ausprobieren, man kriegt nicht alle als Erzeugnis. Aber sie ist endlich, also auch endlich erzeugt. Zum Schluss vielleicht noch. Die rationalen Zahlen bilden mit Plus eine wunderschöne Gruppe. Die ist unendlich. Die ist auch unendlich erzeugt. Da finden Sie kein endliches Erzeugnissystem. Genauso bei den reellen Zahlen mit Plus. Gleiche Geschichte. Schöne unendliche Gruppe, nicht endlich erzeugt. Ja.
Ich wollte nur anmerken, das sind wahrscheinlich runde Klammern, oder? Da, also der Kontext rechts.
Nein. Achso, die hier, diese rund. Ja, da haben Sie recht. Das sind die Gruppenklammern. Vielen Dank für den Hinweis. Das ist richtig. Diese links, die sind eckig. Das ist so gut. Danke. jetzt haben wir alles mal gesehen. Endlich, endlich erzeugt, unendlich erzeugt, zyklisch und unendlich. Auch da gibt es einen riesigen Zoo. Aber wir reißen das jetzt nur an, soweit wir das für die Vorlesung in diesem Stadium brauchen. Okay. Was machen wir denn noch? Mal gucken. Oh, wir sind super im Zeitplan, das ist toll. Dann können wir jetzt wirklich noch über die Ordnung reden und ich kann noch erklären, wie man sich vielleicht dieses Wort zyklisch merken kann, mit Hilfe von wirklich im Zyklus im Kreis umlaufen. Dafür definieren wir die Ordnung eines Elements. Ganzen Zahlen diese Untergruppe gesehen, die von 2 erzeugt wurde. Das war eine unendliche Untergruppe, die aber zyklisch war, von nur einem Element erzeugt. Hier gucken wir uns den Fall an, dass auch wieder eine Untergruppe von einem Element erzeugt wird, das heißt hier x, aber hier soll das eine endliche Untergruppe sein, das heißt, darin liegen nur endlich viele Elemente. Die Anzahl dieser Elemente, also die Ordnung der von x erzeugten Untergruppe, nennen wir die Ordnung von x. Das ist einfach nur eine Abkürzung, damit wir nicht immer diese komplizierte Notation haben. Damit wir nicht immer sagen müssen, die Ordnung der von x erzeugten Untergruppe. Das nervt. Wir sagen Ordnung von x. Und um die auszurechnen, müssten Sie momentan immer die von x erzeugte Untergruppe hinschreiben, gucken, wie viele Elemente drin sind und zählen. Das geht, das ist überschaubarer Aufwand. Aber wir gucken gleich nochmal nach einer Alternative, wie man das sehen kann. Für den Fall, dass die von x erzeugte Untergruppe unendlich groß ist, sagen wir, dass x unendliche Ordnung hat. Wichtig. Man muss wissen, in welcher Gruppe man da lebt, was die Verknüpfung ist. In den ganzen Zahlen, da haben wir gerade gesehen, da hatten wir diese winzige Gruppe mit 2 Elementen mit Multiplikation und da war die Multiplikation als Kontext wichtig. Wenn wir die Addition genommen hätten und das Erzeugnis, dann wäre da eine völlig andere Gruppe rausgekommen. Also Kontext. Bevor wir uns Beispiele angucken, möchte ich ein kleines Lemma beweisen. Das ist Lemma 1.6. Und das passt da auch noch hin. Gut. Das ist einfach eine andere Art, sich die Ordnung vorzustellen. Die Ordnung ist nämlich nichts anderes als die kleinste natürliche Zahl, derart, dass wenn man das Gruppenelement damit potenziert, also es so oft mit sich selbst verknüpft, dass dann das Einzelelement der Gruppe rauskommt. funktioniert nur, wenn das Element endliche Ordnung hat. Deswegen schreibe ich nochmal vorne dazu, sei x aus g von endlicher Ordnung. Ansonsten ist das so eine leere Aussage, denn dann gibt es gar nicht so eine kleinste natürliche Zahl mit dieser Eigenschaft. Okay, der Beweis ist ziemlich kurz. Wir machen das wirklich zu Fuß. Wir schreiben einfach mal die Potenzen von x hin. Wir verknüpfen x immer wieder mit sich selber. Gut, d ist jetzt schon diese kleinste natürliche Zahl mit dieser Eigenschaft. Die haben wir jetzt, das ist prima. Und jetzt betrachten wir die Elemente. Element der Gruppe, das neutrale Element, dann x, x Quadrat. X Quadrat ist nichts anderes als eine Abkürzung für x mal x und so weiter. Und wir gehen bis x hoch d minus 1. Warum höre ich da auf? Naja, wenn ich jetzt weitergehe und x hoch d bilde, dann bekomme ich einfach das 1-Element raus. Das heißt, da fange ich vorne wieder anders lang an. Das sieht jetzt aus, als hätten wir da schon d paarweise verschiedene Elemente hingeschrieben. Und die liegen alle im Erzeugnis von x. Aber Moment, theoretisch könnte es doch noch sein, dass irgendwo hier unterwegs mal zwei Potenzen von x zufälligerweise gleich sind. Ist nicht so, aber könnte erstmal theoretisch sein. Sein also i, j aus der Menge 1 bis d minus 1. Ja, genau. Das 1-Element, das kann hier nicht unterwegs vorkommen, denn wenn das vorkäme, dann müssten wir ja schon bei d sein. D ist die kleinste natürliche Zahl mit dieser Eigenschaft. Das heißt, bei der Betrachtung, die ich jetzt mache, fange ich hier an. Ich gucke, ob von x hier hinten irgendwo zwei Elemente übereinstimmen. Nach dieser Wahl von i und j, so nehmen wir das her. Und dann formen wir das um und sehen, dass das Einzelelement der Gruppe dasselbe ist wie x hoch i mal x hoch j hoch minus 1. Das ist aber dasselbe wie x hoch minus j sozusagen. Das heißt, da kommt raus x hoch i minus j. Dann kann man sagen, i und j sind gleich. Darauf wollen wir hinaus. Oder wenn sie verschieden sind, dann kann man die OBDA so wählen, dass i größer ist als j. Dann sieht das nicht so merkwürdig aus. Naja, jetzt kommt hier für eine Potenz von x das 1-Element der Gruppe raus. I und j kommen aus der Menge von 1 bis d minus 1. Dann liegt die Differenz dieser beiden auch da drin. Oder sie ist 0. Wenn die Differenz der beiden hier drin liegt, haben wir einen Widerspruch zu unserer Wahl von d als kleinste natürliche Zahl mit der Eigenschaft, dass x hoch diesem Fall 1 ist. Das heißt, i minus j kann hier nicht drin liegen. I minus j muss 0 sein. Nach Wahl von d folgt i minus j gleich 0, also i gleich j. Und das bedeutet für uns, dass in dem Moment, wo man hier zwei verschiedene Indizes hernimmt, dass man dann hier auch zwei verschiedene Gruppenelemente bekommt. Das heißt, die sind alle paarweise verschieden, es sind insgesamt d Stück. Diese Menge, die wir da hingeschrieben haben, hat wirklich d paarweise verschiedene Elemente. Um das Erzeugnis von x zu bekommen, gucke ich mir einfach den Durchschnitt aller Untergruppen an, die x enthalten. Die müssen alle diese Elemente enthalten und das ist auch die kleinste Untergruppe. Also die ist beteiligt bei dieser Schnittbildung. Denn diese Elemente hier, die bilden eine Untergruppe von ganz i. Das ist unter Multiplikation abgeschlossen, bla bla bla. Das heißt, es ist genau das Erzeugnis von x. Die Ordnung von x ist die Mächtigkeit davon, das ist dann die Mächtigkeit dieser Menge, also genau D. Das ist unsere Behauptung. Und jetzt ergibt vielleicht das Wort zyklisch nochmal mehr Sinn. Denn zyklisch heißt einfach, man kann bei einem Element anfangen und wenn man dann lange genug potenziert, kommt man irgendwann beim neutralen Element der Gruppe raus und die Elemente, die man unterwegs gefunden hat, sind genau die Elemente in unserem Erzeugnis. Deswegen zyklisch. Man läuft so im Kreis, indem man immer weiter das Element mit sich selbst verknüpft. Dazu sagen wollte. Mit Beispielen können wir dann prima am Donnerstag einsteigen und ich würde gerne jetzt noch 2 Minuten für organisatorische Dinge nutzen. Ich mache mal das Band aus.